Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mein heutiger Gast ist so oft wie kaum eine andere Person auf der Szeneseite der TV zu sehen, Julian Danoff. Mit beruflichen Stationen unter anderem bei Saks Fifth Avenue, Lane Crawford und der Brand- und Retail-Agentur Liga Nova konnte er ein breites Netzwerk in der Modebranche aufbauen. Seine Berufserfahrung reicht von Design über Produktentwicklung sowie Einkauf bis hin zur Kuration und Strategieentwicklung für Marken und Händler. Das gesammelte Wissen und seine Ideen gibt er heute mittels eigenem Beratungsunternehmen mit Büros in Berlin und New York an eine internationale Kundschaft weiter. Zu diesen zählen nicht nur Modeunternehmen, sondern auch Luxusautomobilhersteller und Interior-Brands. Zuletzt präsentierte er seine neue Kollektion in Kooperation mit Studio Seidensticker und machte im Januar mit Neudeutsch im Rahmen der Pitiomo auf moderne deutsche Labels aufmerksam. In der heutigen Folge wollen wir über eines seiner Spezialgebiete sprechen, den Einzelhandel der Zukunft. Wie sieht der Future Store aus? Welche Retail-Trends bieten Potenzial? Und wie bringt man Sortiment, Service und digitale Tools in Einklang? Schön, dass du bei uns im TV-Podcast zu Gast bist.
Hey Janis, danke für die Einladung und für diese sensationelle Laudatio, wow!
Ja, Julian, wie du gemerkt hast, ist es gar nicht so leicht, deine ganzen Projekte und deine ganzen beruflichen Stationen zusammenzufassen. Du bist auch ständig on the go und hast immer neue Projekte, an denen du arbeitest. Magst du unsere Hörenden vielleicht gerade einmal mitnehmen, an welchem Projekt du gerade arbeitest?
Oh, ganz nice. Tatsächlich, ich bin always on the go und gerade catchst du mich tatsächlich zwischen Kofferpacken und meinen usual Friday Recaps von zwei Projekten, an denen ich gerade arbeite. Und ich bin dann gleich auf dem Sprung nach Madrid, wo ich eine Brand Corporation mit einem der super innovativsten tatsächlich Retail Spaces schlechthin vorbereite. Und danach bleibe ich noch in Spanien für ein paar Tage, weil ich nach A Coruña fahre und dort mit einem anderen Retail Giant, who you definitely know, mein monthly Catch-up habe. So basically, that's me and let's go for this hour.
Ja, ist schön, dass du dir dann noch die Zeit genommen hast zwischen deinen ganzen Terminen für uns. Und wir wollen heute über eins deiner Spezialgebiete sprechen, und zwar den stationären Einzelhandel. Du hast ja für viele Händler und Marken die Retail-Strategie sozusagen überarbeitet oder aufgelegt. Und wir wollen heute mal den Blick in die Zukunft wagen und schauen, wie sieht denn so der perfekte Store in der Zukunft aus. Aktuell gibt es ja im Handel viele Probleme, Insolvenzen und so weiter. Abgesehen von der wirtschaftlichen Lage, welche Probleme siehst du aktuell im Handel?
Oh wow, that's a rough one to start with. Wie viel Zeit hast du? Nein, just kidding, tatsächlich. Es ist auch für jeden, glaube ich, sehr schmerzhaft, immer zuzusehen, dass jetzt in dem deutschen Handel tatsächlich so viele Insolvenzen es in letzter Zeit gegeben hat. Und let me tell you one thing, I'm sure there's gonna be more. Also das klingt jetzt natürlich sehr, sehr bad news-like. Die meisten noch an irgendwie total veraltete Muster fest und idealisieren so eine Art sehr, sehr, sehr längst verlorene und vergangene Zeit, in der irgendwie Kundinnen und Kunden super einfach mal in den Store hereinspaziert sind und das gekauft haben, was gerade da war. These days are actually gone since like eternity, since ages. Und Kunden heutzutage sind öfters zum Teil viel besser informiert als der Sales Staff, wissen genau, was sie wollen und kennen auch langsam, würde ich sagen, so ihre ganz besondere Rolle in diesem ganzen Ökosystem Retail und möchten auch für ihr Geld ein bisschen mehr bekommen als nur eine Shopping Bag und mit einem Kleid und einer Hose da drin, when they walk out of the store.
Du sprichst von veränderten Kundenverhalten. Wie wird sich das in Zukunft verändern und auf die Handelslandschaft auswirken?
Ich glaube, dass sehr viele Retailer in Deutschland hier einfach diesen Knall noch nicht gehört haben. Die Kunden von heute sind anders, die von morgen sind aber noch viel, viel anders. Und die Art und Weise, wie sie shoppen, verändert sich. Die Kanäle, wo sie shoppen, verändert sich. Die Erwartung an Schnelligkeit und an Service ist eine komplett andere. Sie erwarten eine ganz andere Added Value. Die Loyalität ist eine ganz andere. Ich meine, alles verändert sich. Das wissen wir ja eh sowieso. Und vor allem aber auch irgendwie die Expectations an den Space, wo sie irgendwie gerne shoppen und wo sie verschiedene Klamotten oder Services oder Objects oder Cars oder whatever irgendwie entdecken. Um das zusammenzufassen, ich glaube, das tatsächlich ziemlich schwer ist, aber die Probleme im Handel kommen eher daher, dass man nicht sehr innovation-driven ist und nicht unbedingt change-willing ist und eher vielleicht nicht unbedingt weiß, what's next and what to prepare for.
Also im Prinzip hast du ja gesagt, das Kundenverhalten ändert sich, beziehungsweise hat sich schon geändert und der Handel muss da natürlich mitgehen. Was suchen denn die Menschen im stationären Handel?
Oh, wow, it's all human-centric, also Retail an sich generell. Also klar suchen auch die Menschen, I don't know, like Begegnung, Entertainment, Excitement, irgendwie Confirmation von dem, wie sie aussehen und was sie sich letztes Mal gekauft haben und auch natürlich Inspiration. Einerseits vielleicht für ihren Kleiderschrank, für das, was sie anziehen oder mal anziehen wollen und für ihre Holidays, für ihre Habits, für ihre Looks, also für den ganzen Lifestyle, mit dem sie sich umgeben. Und für mich ist eigentlich mehr oder weniger der perfekte Store irgendwie eher eine Destination, eher eine Experience, eher ein Erlebnis, als wirklich dieser eine Ort, four walls and like 100,000 racks and hangers. Und ich glaube, dass alle Retailer und Merchandiser und Buyer und Investoren auch, also wirklich alle, die in diesem Ökosystem Retail und Fashion Marketing, Fashion Management irgendwie arbeiten, müssen sich schon ein Stück davon verabschieden, dass man in alten Parametern denkt. I mean, a store is a store, but actually no, it is a space. It's more a mix. Es ist eine Kombination aus einer tatsächlichen Retail Unit und einem Purpose Mix aus zum Beispiel irgendwie einer coolen Galerie, einem interessanten Showroom, einer sehr einladenden so Entertainment Area, wo auch irgendwie eine coole Discovery Journey passieren kann. Und es ist auch auf alle Fälle so eine Art Stay-in-Space, wo man gerne hingeht, wo man etwas Neues immer entdecken kann, wo auch einfach vieles passiert, aber, ganz wichtig, aber auch ein bisschen Freedom herrscht. Kunden möchten natürlich auch ein bisschen den Space und die Liberation und den Freedom haben, Sachen auch selber zu entdecken. Dazu, also was mich zum Beispiel persönlich richtig upturnt, in vielen der Luxury Stores einzukaufen und tatsächlich most of them in Germany, es gibt immer am Eingang so eine Art Meeting, so ein Conference, so ein, you know, Tribunal von allen Sales Assistants, die irgendwie einen da erwarten ganz vorne und casten. Und wenn man irgendwie ein Head-to-Toe hat, Fat-in-Brands Head-to-Toe, wird man dann von dem Senior Sales Assistant empfangen oder vom Store Manager und dann wird man irgendwie auf eine Tour eingeladen. Und jeder einzelne Schritt wird irgendwie bewacht und sobald irgendwie dann trotzdem, wenn du nach einem Hänger greifst, irgendwie eine goldene Rolex-Uhr rausspringt, dann kommen sie darauf zu sagen, oh, can I help you? Can I show you something? Can I get you a glass of champagne or anything like this? Und ich glaube, das ist für den Stationary Retail, für die Experience, für das Willkommensein einfach sehr, sehr wichtig und genau das ist für mich essentiell als Experience, die geschaffen werden muss in einem Retail Store of the Future und in a Comfort Space.
Was macht für dich ein Store zum Comfort Space?
Wo man sich einfach gerne begibt, wo man gerne ein bisschen Zeit hat zu exploren, wo man nicht die ganze Zeit gestalkt wird und wo man einfach ein bisschen mit sich selber sein kann und für sich alleine bestimmte Sachen entdecken kann.
Worauf müssen die Sales Assistants noch achten?
Klar sind dann Sales Assistants und Store Assistants essentiell dafür, ein bisschen Hilfestellung zu leisten. Aber ganz wichtig, Liberation und Diversity now run the youth, also die neuen Clients, die jetzt heranwachsen. Und es wird immer schwieriger sein, natürlich ein bestimmtes Kundenpattern zu identifizieren oder irgendwie ein universales Profil von dem Kunden abzubilden. Aber was auf alle Fälle sicher ist, everything is changing and we need to be fast on adapting to changes. Ich meine, die Kundinnen und Kunden von morgen achten anders auf Überkonsum. Sie nutzen verschiedene Super-Apps. Okay, viele davon gibt es nicht in Deutschland, but still, this is where it's going. Suchen irgendwie nach mehr Joy und Purpose bei ihrem Einkauf. Wollen irgendwie auch zum Teil auch selber Multiplikatoren sein und als Multiplikatoren wahrgenommen werden in ihren Communities. Wenn sie etwas aktiv kaufen, sharen die das sofort.
Wie du eben gesagt hast, teilen viele Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe und Erfahrungen online in den sozialen Medien. Wie kann man sie dazu anregen, dies zu tun?
Man muss genau solche Spaces für die auch kreieren innerhalb von einem Store, wo sie selber die Bühne haben, wo sie die Übermacht in Content Production übernehmen, wo sie selber quasi ihr Hobby ausüben können, wo sie gerne selber Fotos von sich machen. Sie haben andere Statussymbole oder sind irgendwie ganz anders auf Longevity bedacht oder arbeiten auch anders. Sie haben ganz andere Relationships und sind vielleicht ein bisschen riskier und risk-taking, risk-willing mit ihrem Behavior. Von dem her, es ist sehr schwer zu erklären, wie der Kunde von morgen sein wird, aber tatsächlich wissen wir, dass er sich einfach sehr, sehr, sehr stark verändert und Retail Spaces sich einfach viel schneller daran adaptieren müssen.
Viele Händler investieren in ihren Online-Auftritt. Wie kann On- und Offline-Welt perfekt miteinander verbunden werden?
Ich finde, sehr viele Retailer der letzten Jahre sind super digital geworden, was natürlich super ist und es ist ein ganz wichtiger Step nach vorne. Aber sie haben irgendwie aus dem Fokus gelassen, dass Retail an sich und die Experience zwischen Mensch und Raum und Marke und Produkt und Curation tatsächlich in einem Physical Space passiert. Und wir sind die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt, jetzt viel mehr unsere Digital Tools zu upgraden und zu updaten, als unseren Physical Space an dem zu adaptieren, was gerade tatsächlich passiert. Weil ich glaube, wir haben so eine Art nice harmonic revival of meeting points, of retail spaces. Und die Kundinnen und Kunden von morgen sind gerne tatsächlich in einem retail space, mögen es gerne zu connecten, aufeinander zu treffen und den Space, wo sie Retailing betreiben, wo sie etwas konsumieren, einkaufen, exploren, ist tatsächlich completely different und muss auch neu gedacht werden.
Trotzdem sind digitale Tools und Technologien ein großes Thema, auch im stationären Einzelhandel. Welche von ihnen erachtest du als sinnvoll und wie können diese eingesetzt werden?
Ich finde, alle sprechen auch sehr oft von Digitalisierung everywhere. Yes, definitely. Aber ich glaube, Digitalisierung wird sehr oft im Retail ein bisschen falsch interpretiert und verstanden und auch eingesetzt. Ganz ehrlich, so 40 neue Screens, in denen man irgendwelche Nonsense projiziert, that doesn't make your experience digital und connectet nicht unbedingt die digitale Welt mit der analogen Welt. Also 5 iPads und 10 Screens sind irgendwie kein Mehrwert für einen Kunden oder für eine Kundin, die sich in dem Store begibt, weil das Einzige, wozu es gut ist, ist für die Sales-Statistik von LG und von Samsung, von dem Dealer, der gerade die Screens und iPads an irgendjemanden verkauft hat. Aber digital and physical connection works in a whole different way. Also man muss natürlich mehr in Micro-Communities denken, man muss die Curation und die Excellence ganz anders einbinden und man muss die Stores nicht nur als reine Stores und Warenträgerlager betrachten, sondern als Spaces, die sehr immersive sind, Spaces, die man leicht wandeln kann, die eine Art Bühne darstellen, die irgendwie morgens, before the opening hours, ein Yoga-Studio sind und dann abends eine Party-Location und eine Stage für ein Talk oder ein Stage für ein Concert or whatever. Genau das ist dieses Gathering Potential, genau ist diese Gathering Love von people. We're like always humans, we love to meet with other people. And what retail and fashion retail in particular is all about, ist auch zum Teil ein kleines bisschen das zeigen, was man hat, mit anderen Gleichgesinnten zu connecten, seine neuen Nike Running Shoes zu zeigen, seine neue Dior Bag zu zeigen, like whatever it is. Von dem her, dieses Gathering wird im Retail jetzt so ein bisschen an zweiter Stelle gesetzt, zugunsten von Digital Development, which is great, turns revenue up and brings, you know, maybe new existing channels and new markets, which people cannot enter physically in our stores, aber trotzdem, man verliert so ein bisschen den Fokus auf Physical Experience und In-Store-Trading.
Yoga Spaces, Partys, Talks, das sind ja alles Anlässe, in denen Menschen mit einem gemeinsamen Interesse zusammenkommen. Ist Community Building also ein wesentlicher Schlüssel für den Erfolg im Retail?
Alle reden tatsächlich von Community. Great, something absolutely incredible. Aber was die meisten Stores eigentlich nicht verstehen und die meisten Brands vielmehr nicht verstehen, ist, dass sie Community ganz anders interpretieren und definieren and that doesn't work like this. Also, wenn man irgendwie eine Meute an nice und cool und edgy Kids einem Board of Directors zeigt auf Fotos, weil da irgendwie ein Store-Event auf der Torstraße stattgefunden hat, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass das die tatsächliche Zielgruppe oder die Community einer Marke ist. I mean, it's not so hard to invite people to an event and like give them free drinks, let them dance to music and have like some food. Es geht vielmehr nicht um diese Community-Ship, sondern eher um die Relevance von dieser Community. So von dem her, in order for brands to be on point and on brand, ist es viel wichtiger, tatsächlich mehr auf Quality of Community-Ship zu achten und nicht unbedingt auf die Masse. So it doesn't bring you a million more transactions or a million of more interest, wenn man ganz viele people out of the box zu einem Event hinkarrt. That just makes good pictures and that's all.
Mhm. Und wie wichtig sind so Dinge wie Interior Design und Architektur für einen Store? Weil der soll ja auch inspirieren und da ist ja quasi die Umgebung und du hast ja auch schon angesprochen, verschiedene Schauplätze zum Content kreieren wichtig. Wie kann man das am besten integrieren?
Alright, also generell Store Design, Architecture, obviously massive topics, extremely wichtig für jedes Feature, nicht nur für einen Design, sondern für anything related to interior und auch für anything related to emotion, weil Emotion und Connection entstehen natürlich sehr anders über Visualität, über Wohlbefinden, über sich wohlfühlen in einem Space, so that's why Retail Architects, aber auf alle Fälle auch Merchandiser, müssen sich schon verabschieden von irgendwelchen alten Kennzahlen wie Performance pro Quadratmeter und irgendwie Anzahl von bestimmten Warenträger auf Quadratmeter und so etwas. Also das ist gar nicht mehr relevant. Ich meine, okay, vielleicht ist es relevant für Stores wie Taco und TJ Maxx, aber in dem Bereich Experimental und Experiential Retail und für Retail Units, die wirklich so High Involvement Produkte und so Luxury Waren oder Leistungen verkaufen, it is like completely over. Die Planung sollte dementsprechend irgendwie komplett anders laufen. Man muss von vorne rein ein ganz anderes Team an Architects, würde ich auch sagen, heranholen. Zum Beispiel für all meine Projekte, wenn ich für Retail-Kunden arbeite, versuche ich immer einen, let's say it, not classical Retail Architect an Bord zu haben. Und das sind zum Beispiel Personen, die in Art Agencies arbeiten, die zum Beispiel Galerien oder Museen entwerfen oder verschiedene so Customer Journeys in Non-Retail Stores machen. Oder für verschiedene Kunsthäuser und Vereine, whatever, einfach eine andere Customer Journey bauen, damit sie viel out of the box denken, wenn sie diese eigentliche Retail-Fläche gestalten. Also Stores sollte man heute gleichzeitig als Bühne und auch als Open Space planen. Also Bühne, damit einfach alles sehr schnell und modular, ganz easy anders aussehen lassen kann. Und irgendwie als Open Space, damit man dadurch so eine Art Multipurpose-Fläche schaffen kann, die irgendwie morgens so aussieht, mittags so aussieht und abends so aussieht und irgendwie genutzt werden kann als Studio Space, Recording Studio, Art Show Venue, Concert Hall mehr oder weniger or something like this. Man muss quasi constantly auf Sendung sein, like nonstop on air, so wie im Radio. Also always something happening, always something exciting streaming. Und genau das ist für mich so diese Future of Stores. Und dementsprechend ist auch Design and Architecture wichtig, so zu gestalten, damit alles multifunctional fähig ist und tatsächlich in der Lage ist, ganz andere Experiences aufzumachen und befüllt zu werden mit ganz anderem Content. Auch komplett out of the context of fashion, komplett out of the context of Klamotten und Schuhe und Accessories oder whatever. Weil die Idee von einem Retail Store, die Idee von einem Space ist tatsächlich das Gathering of People. Weil genau so entsteht die Begierde, irgendetwas zu konsumieren, wenn man sich stark mit der Marke, mit den Leuten, die da arbeiten, identifiziert, mit den verschiedenen Produkten, mit der Curation. So basically, so springt dann der Funke über in terms of, hey, I want to be part of this social circle. I want to be part of this community. Ich fühle mich hier geborgen. Ich fühle mich hier genauso cool wie alle, die da sind und genauso cool wie alle, die auch hier arbeiten. Dementsprechend komme ich öfters und habe das als quasi Inspiration Source und Purchasing Quelle für all die Sachen, die mich in meinem Daily Lifestyle umgeben.
Also das Sortiment soll sozusagen inspirieren, kuratiert sein. Wie wichtig ist es da auch, neue Akzente zu setzen? Du warst ja beispielsweise auch mit Neudeutsch auf der PTU Omo und hast da viele neue junge Labels vorgestellt. Wie wichtig ist es in einem Store, ja, solchen Labels Raum zu geben und ja, vielleicht auch zu überraschen und mit kleinen Highlights modische Spitzen zu setzen?
Oh wow. Well, to me, as someone who has been working in buying and merchandising for a very long time, ist natürlich Curation die absolute Excellence. Und ich finde mittlerweile, auch now these days, nicht nur im stationären, aber auch im Digital-Handel, ist tatsächlich die Curation dieser absolute Added Value. Und so eine Art für mich, und wie ich das immer definiere, ist es wirklich die neue Währung. It's a new currency, mit der man einfach die Uniqueness und die Coolness von einem Store, von einer Personality-Driven Brand or so on and so forth einfach definiert. Man ist sonst immer sehr austauschbar, finde ich, wenn es einfach viel zu viele Retailer gibt, die Produkte verkaufen, die einfach überall erhältlich sind und somit können sie sich nicht so cool profilieren und bieten einfach Sachen an, die überall mit egal was für eine Experience dann gekauft werden können. Wenn ich dann immer wieder höre in Showrooms, wenn ich irgendwie mit Retail-Kunden da bin und an der Order arbeite oder irgendwie neuen Brands vorschlage und dann höre, oh my God, alle Stores haben das gekauft, kauft jetzt gerade die und die und die Brand und ihr müsst unbedingt die und die und die Sachen einkaufen und im Sortiment füllen. Oh my God, ich schreie quasi innerlich, weil für mich gibt's nichts Schlimmeres, als einfach überall something replicated zu haben. Ich will doch als Store nicht Edeka sein, you know? Ich will da jetzt nicht jede einzelne Milchsorte führen, die einfach boring ist or whatever.
Wie schafft man die passende Kuration für die gewünschte Zielgruppe?
Selbstverständlich muss natürlich eine coole Curation auch total in line sein mit einer sehr starken Visual Identity von dem Store, von dem Space, von allem, was da drin passiert. Es muss lediglich ein Wow erzeugen, immer wenn man da reinkommt. Es darf gerne so ein bisschen theatralischer sein, so ein bisschen Gallery Culture-like. Es darf imposant wirken. Es muss auf alle Fälle einfach anders sein als die Masse. Whenever people walk in, müssen sie natürlich in der Lage sein zu sagen, oh my God, this I haven't seen. Und trotzdem muss man es immer wieder schaffen, als Retail Space alle aufs Neue zu begeistern, indem man einfach nicht ein Schaufenster oder whatever over weeks and months bespielt, sondern den Store und die Schaufenster als walkable magazine, walkable wardrobe die ganze Zeit spielt. It's very important for everything to change constantly. Na, ich habe auch sehr lange natürlich im Buying und im Merchandising gearbeitet, weiß auch, wie wichtig es ist, dass ein Store nicht nur diese super exciting, evolving, mini, edgy Brands verkauft, sondern auch natürlich das ganze Business finanziert wird über andere stark transaktionelle Brands, die ziehen, die eine viel größere Exposure haben, weil sie zu Konglomeraten gehören, weil sie überall in aller Munde und in jedem Magazin sind. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, neben diesem Mix von Superbrands, neben diesem Mix von highly adorable, desirable Pieces, auch solche zu haben, die den Mix ein bisschen komplettieren und eine Art Uniqueness zum Profile von jedem einzelnen Store mit reinbringen. Wo man einfach als Kundin und Kunde sich neue Sachen entdecken kann. Keine Ahnung, Candles, Vasen, Düfte, coole Coffee Table Books, Tagesdecken, Nagellack, so whatever is cool und nicht überall. Und was auch tatsächlich sehr wichtig ist, ist, dass die Kunden beim Reinkommen im Store das Gefühl haben, dass sie etwas Neues für sich mitnehmen, auch wenn sie es nicht nur tatsächlich gekauft haben. Auch diese own emotion of discovering a brand, of finding out something new about your interior, wie ich zu Hause die Vase mit Blumen style und da drin, keine Ahnung, zwei Kerzen dazu addiere or whatever it is. Der Space an sich soll eine Inspirationsquelle sein. Es ist nicht nur dieses transactional-driven Unit, wo wir die ganze Zeit einfach versuchen, Leute mit einer Einkaufstasche rauszukarren. Of course, we all want to make money. This is retail, definitely. It's a business unit. Aber trotzdem, es funktioniert auch ein kleines bisschen nachgelagert. Also you have to first spend money to make money. So invest in clients, invest in patience, invest in showing them the good world. Und so gewinnt man quasi viel mehr und etabliert sich als Ambassador of good style, als Quelle für Inspiration, als Anlaufstelle für all das, was tatsächlich cool ist und vielleicht im Internet virtuell schon erlebt, gesehen, digital irgendwo ein Touchpoint damit generiert wurde, aber tatsächlich physisch die ganze Interaktion und dieses ganze Erlebnis bei einem selber in dem Store stattfindet.
Würdest du sagen, dass dann die emotionale Bindung auch höher ist, wenn man das quasi noch physisch erlebt?
Definitely, 100%. Also we are humans. Also we all live from like smelling and touching and, you know, experiencing something. Von dem her ist es absolut eine ganz andere Involvement, wenn man ein Produkt physisch erlebt. Retail is emotion. Also that's what it's all about. Und auch wenn wir weiterhin den Fokus auf digitale Ketten und Sparten und Shopping-Erlebnisse irgendwie haben, dürfen wir es trotzdem nicht außer Acht lassen, dass der Physical Space, die Connection und das absolute Bonding macht zu Clients of any age. No matter if we're targeting only the super, super young next generation ones or the existing ones. Ich meine, Menschen sind hungry to engage. They're like hungry to discover. They're hungry to network. You know, they're hungry to show off their bags, their everything, to tell everyone about their holiday. Und genau das funktioniert und passiert in einem Physical Space. Und ich glaube, dass Retail Spaces eine absolut tolle Anlaufstelle für so etwas sein könnten und es auch sind tatsächlich. It's a huge part of retail. It's a huge part of luxury consumer brands to earn recognition and to show what you have, more or less. So this is why das ganze physical Erlebnis ist noch extrem, extrem wichtig. Und auch wenn wir immer sagen, Digitalisierung ist essential, it definitely is, very important, aber trotzdem, das schon Default-Kundenverhalten von den Kunden von heute ist sehr, sehr digital. Also sie konsumieren News und Media und Entertainment und whatever, Commodity-Shopping, alles digital. Aber die rein haptischen, diese Real-Life-Experiences und Encounters haben natürlich einen ganz anderen Stellenwert, wenn sie in einem Real-Space passieren, wenn sie mit realen Menschen passieren. Und ich glaube, genau diese Experience führt auch dann später zu dieser Loyalität und zu diesem Community-Ship-Gedanken und zu dem Verlangen, einfach Teil von irgendetwas Coolem zu sein. Wenn man es schafft, mit einem Space, mit einer Community, mit einer Retail-Unit, tatsächlich so eine Art Movement zu kreieren, indem man einfach öfters vorbeikommt und sagt, hey, these are, you know, like, this is my source of inspiration, this is my source of coolness, hier fühle ich mich wohl und hier discover ich auch Sachen nicht nur für meinen Kleiderschrank, sondern auch, wo ich als nächstes on holiday kann und wie ich zu Hause bestimmte Sachen interior rearrangen kann und dann zusätzlich treffe ich noch total interessante und inspirierende Persönlichkeiten, weil jedes zweite Wochenende someone hier zu Gast ist und der Space nicht nur als Retail Store genutzt wird, sondern auch als Studio, Event Space, Exhibition Area, da-da-da-da-da, dann hat man natürlich auch diese Justification for the physical space to definitely, definitely, definitely keep on existing. Und man merkt auch ganz stark, dass es so eine Art Mini-Revival-Ideology gerade sich den Space macht, was physical retail stores betrifft. Also die Flagship Stores von vielen super hot Brands werden natürlich ganz anders gestaltet mittlerweile, of course. Ich bin auch sehr happy, immer wieder zu sehen, dass auch mehr und mehr und mehr von diesen Flagship High Street Brands es auch begriffen haben, dass jetzt nicht unbedingt in Soho oder an die Fifth Avenue oder am Kudamm or whatever it is, einfach im Schaufenster und im Store 250 verschiedene Shorts in verschiedenen Farben und Größen hinkarren müssen, sondern dass sie einfach einen coolen Space eher kreieren sollten, wo einfach die Kundinnen und Kunden reinlaufen können, eine ganz andere Engagement und Identification mit der Brand erschaffen werden kann und der tatsächliche Konsum, der funktioniert und passiert sowieso schon multi-channel. Everybody's used to ordering online. I mean, my grandma orders stuff online. Guys, wake up. Und wenn man jetzt weiterdenkt, wird es sich noch weiterhin zuspitzen. So, basically, es muss viel mehr darum gehen, eine Brand Engagement zu generieren, als vordergründig beim ersten Touchpoint diese Transaktion. You know? Because once you walk into the space, once it's beautiful, dann will man natürlich mehr und mehr und mehr exploren. I mean, think of pioneering super Brands, die gerade tatsächlich wegweisend sind in der kompletten Retail Architecture, Gestaltung von Stores, von Spaces and anything like this. Be it like Arc'teryx or The Gentle Monster oder ganz am Anfang von dieser Movement noch die Lululemon Stores in einem sehr, sehr basic Level. Aber genau das ist tatsächlich die wegweisende Richtung für viele der Retailer of the Future, more or less.
Mhm. Also du hast ja schon ein bisschen gesprochen über die Verbindung zwischen Online- und Offline-Kanälen. Meinst du dann primär, ist es gar nicht so wichtig, im Store sofort eine Verbindung mit dem Online zu haben, sondern eher, dass der Store zur Inspiration dient und dann auch dazu einlädt, quasi sich den Online-Kanal anzusehen?
Oh ja, ultimately, absolut. Also wie gesagt, für mich ist Technology schon so ein substanzieller Bestandteil von Business, von einer Retail- und Brand-Experience, von Consume, von anything related to, you know, like Performance. Aber trotzdem ist diese Physical Experience eher dazu, die Magie einfach schafft, you know. Wir haben ja auch 100 Mal, glaube ich, jeder von uns hat schon diese Digital Fitting Rooms davon gehört, sie ausprobiert, Immersive Mirrors irgendwie vor sich gehabt. Technologies wie Ankleiden, whatever, sind alle gefloppt, because nobody wants to use it. Also wir sind alle schon sowieso over-digitalized. So whenever you are in a store, du willst jetzt nicht unbedingt Robotics-likes dich erst einscannen, dann dich in verschiedenen Sachen eventually einkleiden, dann trotzdem sieht es ganz anders aus auf dem Screen und wenn du es dann trotzdem bestellst, dann it's basically not looking as it was on the screen and so on and so forth. Also keiner kann mir erzählen, dass es wirklich einen riesen, riesen Spaß macht, sich mit dem zu beschäftigen und genau das sagen auch die Daten, because I obviously look into all of this nearly daily. Ich verfolge genau solche Reports und es gibt zahlreiche Erhebungen genau zu dem Thema, that basically all of this over-digitalization in physical spaces does not bring anything. Also es schreckt sogar sozusagen die Visitors ab. You have to create spaces where people are happy to engage with products on a physical level. Danach diese Transaktion, die schon sehr gelernt ist in einem digitalen Raum, it's gonna happen automatically. It's gonna happen on its own, wenn du es tatsächlich als Retailer, als Marke schaffst, dass dieser Funke zu dem Produkt überspringt.
Augmented und Virtual Reality sind digitale Innovationen, die in aller Munde sind. Siehst du Potenzial in ihnen für die Anwendung im Retail?
Also es gibt of course irgendwelche Cases und irgendwelche Fälle, wo es very, very, very fruitful ist, mit mehr und mehr und mehr Technology zu arbeiten. Definitely. Ich habe auch selber sogar einen Case betreut, zusammen mit einer Boutique Travel Agency. Und wir haben tatsächlich als Teil der Customer Journey mit einigen der größeren Hotelketten und der super expensive, luxurious, crazy, high-ended Resorts so eine Art Virtual Reality Story gespielt und haben dann tatsächlich über Virtual Reality gute Selling Experiences abbilden können. Dort begibt man sich natürlich in einen ganz anderen Raum. Man kann dann gucken, wie die Suite aussieht. Man betritt das Badezimmer. Es öffnet sich eine super realistical View zu dem Ocean aus der Veranda und man kann alles bewundern. Also this makes sense. Aber in dem Falle komplettiert es quasi die Experience und it's helpful for the sell-in project and it's also helpful and engaging into the customer to understand what it's all about. Aber wenn es darum geht, dass man ein piece of clothing, pair of shoes or whatever einfach erstmal sieht, explore, do I like the leather, do I like the fit, maybe I can try it on. Klar hat keiner Bock, irgendwie 100.000 shopping bags durch die Stadt zu jagen. Aber genau das ist das Coole und man kann viele der Produkte dann sofort in einem Store digital scannen, bestellen, zu sich nach Hause schicken, whatever it is. Aber diese physical experience und diese physical connection to the product, these are the most essential part of us being humans, of us being consumers, of us being, you know, like incrementally connected to physical goods.
Du hattest ja ganz am Anfang schon auch ein bisschen über Service gesprochen und die Customer Journey. Wie wichtig sind denn so Sachen wie Personalisierung von Produkten, zum Beispiel direkt im Store?
Oh, that's a lovely topic. Ich habe tatsächlich mit zwei Kunden mich vor ein paar Wochen darüber unterhalten. Und es gibt auch zahlreiche Erhebungen genau zu diesem Thema. Also die gehen exactly in zwei sehr unterschiedliche Richtungen. But there is sense in both of them. I'll try to explain you about this. Es gibt lediglich Momente, wo es toll ist, so ein Tool im Retail-Store zu benutzen. Und es gab so eine Zeit, wo wirklich absolut jeder Store irgendwie irgendjemand da hatte, der gerade irgendwie die Anfangsbuchstaben von dem Namen und Nachnamen von jeder Person in diesem Store auf irgendetwas drauf gepaintet hat. Be it a bag, a pair of shoes or a notebook or anything. Aber es gibt auch in den letzten Jahren einen klaren Gegentrend, weil es ist weiterhin ein cooles Personalization-Tool, definitely. Es wird weiterhin ein It-Piece sein bei Goods, die natürlich ein bisschen eine longer Lifecycle haben, wie zum Beispiel jetzt Koffer oder Reisegepäck oder kleinere It-Pieces, die wirklich ein gutes Gift-Giving-Potenzial haben. Kleines Portemonnaie mit einem coolen Monogramm, da-da-da-da-da. Aber es reift auch so eine andere Customer Group gerade an, die dann diese Personalization Services mehr oder weniger verneint, because viele möchten natürlich extremely on trend sein, kaufen sich bestimmte It-Pieces, aber es ist deren auch bewusst, dass die Product Life Cycles von all diesen Super It-Pieces mittlerweile so gering und so super short sind und trotzdem müssten die dann irgendwie in einem Moment wiederverkauft werden. Genau dieser Wiederverkaufmarkt boomt auch tatsächlich. Und bei dieser ganzen Personalization-Story ist es tatsächlich eine kleine Hürde, bestimmte Sachen, die man sich gekauft hat, um super on-trend zu sein und dann in 8 Monaten, 10 Monaten, 12 Monaten einfach ein neues Piece haben möchte von derselben Brand, eine andere Brand oder whatever und dann dieses andere schon veraltete It-Piece loswerden möchte. This definitely is a sort of hurdle. Deswegen, es gibt auch dazu interessante Erhebungen, dass viele der Investment-Pieces schon versehen werden mit einem Monogramm or something like this, or viele der Low-Involvement-Käufe versehen werden mit einem Monogramm und mit einer Personalisierung. Aber wenn es um so Trendy-Pieces geht, geht es auch sehr stark in die Richtung, dass sie less und less und less personalisiert werden in terms of Wiederverkaufswert und making them accessible and attractive for secondary sales markets, be it Vestiaire Collective, Secondhands and so on and so forth. In terms of Personalisierung und Produkte und Dienstleistungen, die komplett zugeschnitten sind auf einen Kunden, auf einer Kundin, of course, this is gonna keep on growing, 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 weil jeder einzelne von uns natürlich ganz anders darauf anspringt, auf ein Produkt, auf eine Dienstleistung, auf eine Ansprache, when it happens on a very personal level.
Und mit dem Service-Gedanken, wie sieht denn für dich gute Kundenansprache aus im Store?
Also guter Service ist für mich nicht so aufdringlich. Maybe not so crazy present constantly in store. Man darf sich als Kundin, als Kunde in einem Store, egal on what price level, nicht gestalkt vorkommen, you know. Ich glaube, jedem von uns ist es schon passiert, dass man in einen Store reingelaufen ist und hinterher irgendjemand gelaufen ist, der jede einzelnen Kleiderbügel, den man angefasst hat, literally 3 seconds after wieder zurück in die richtige Position gebracht hat. This is not good service. This is a catastrophe. This is stalking. This is pressure. Aber für mich befasst auch dieser gute Service sich nicht nur mit der Experience in-store und beim Kauf und mit der guten Beratung und mit der angenehmen Conversation und mit der Kompetenz von den jeweiligen People und deren Coolness und der Art, wie sie angezogen sind, mit einem Umgehen und so weiter und so fort, sondern auch viel mehr mit der Activation und der Convenience und Coolness, die nach der tatsächlichen Transaktion dann passiert. Be it After-Sales-Services, be it, manchmal freue ich mich tatsächlich viel mehr über die Verabschiedung in einem Store, weil sie einfach ganz, ganz, ganz anders funktioniert oder aufgestellt ist als die eigentliche Begrüßung. Because this is what illustrates the different kind of bonding with a customer, the different kind of appreciation for me across the salesperson and for the salesperson across me. After we had a chat, walked around the store, connected, if I bought something or not, who cares? Aber genau da entsteht diese Magie und dieser interessante, coole Touchpoint, auf dem man eigentlich aufbauen sollte. Ich glaube, ich habe selten, oh my God, I feel so bad about this now saying this, but you asked, here we go. Ich habe selten woanders einen schlechteren In-Store-Service erlebt als in Germany. Ich meine, ich bin constantly on the go, zusammen mit meinem Team reisen wir die ganze Zeit. Ich gestalte und organisiere Safaris und Trips für verschiedene Kunden aus allen möglichen Bereichen, indem wir uns wirklich so Store-Performance und Store-Services weltweit anschauen. Und to be quite honest, Germany in my list, in our list, as a company, as an agency, is always nearly on the bottom. Man geht einfach not very nice with clients in here um. Und ich glaube, was auch sehr krass übersehen wird, ist dieses super Potential of After-Sales-Services. Weil wenn man es schon so weit gebracht hat, eine Kundin, einen Kunden davon zu überzeugen, irgendwie etwas zu kaufen, hat man schon den ganz ersten very easy or not easy win-win case. Und genau das sollte eigentlich der Starting Point sein für eine neue Journey, für eine komplett neue andere Erfahrung, die der Kunde oder die Kundin einfach anfangen sollte in diesem Engagement-Prozess mit der Marke, mit einem Store, mit einem Salesperson or whatever. Wenn wir dann an, keine Ahnung, so an High-Involvement-Käufe und an Big-Spendings denken, zum Beispiel merke ich das sehr oft hier in Germany, you buy a car und dann wird man einfach irgendwie, finde ich, so komplett alleine gelassen danach, wenn es irgendwie darum geht, keine Ahnung, Wartung und das Auto zu checken und dann musst du dir selber irgendjemanden finden, der den Reifenwechsel macht, dann musst du jemanden finden, der irgendwie die Reifen für dich einlagert und this is like such a pain in the neck, honestly. You spent a fortune of cash, and then nobody takes care of you right after. It's like, okay, you bought the car, you spend the money, bye. Und das ist nicht nur auf Cars bezogen. Ich habe das nur als Beispiel so gebracht, weil es mir als erstes irgendwie in den Sinn gekommen ist. Aber it basically is important for a brand to not just sell something and say, okay, bye. Mit Fashion ist es auch tatsächlich ähnlich. Obwohl ich immer sagen muss, okay, die Tophäuser und von denen es auch in Deutschland ganz viele gibt, die nach ihren Global Customer Management Tools arbeiten, sei es jetzt Gucci oder Vuitton oder whatever, schon ganz guten Job machen, auch hier in Germany, definitely. Aber komplett der ganze Bereich Customer Engagement, Customer Experience, After Sales, finde ich, wird hier ein bisschen, you know, außen vor gelassen. You're basically gone. Ich weiß auch selber, dass es zum Beispiel für Department Stores natürlich viel schwieriger ist, weil, you know, der Komplexitätsgrad ist ein komplett anderer. Du hast irgendwie Kunden, die, keine Ahnung, mal in der Wäscheabteilung gekauft haben, dann noch im Men's Shoe Department einkaufen, dann kauft die Lady für sich irgendwelche Women's Bags und Accessories und alles Mögliche ein und man ist dann als Kunde, quasi als Persona
irgendwie unterwegs across 10 different departments. Das lässt sich natürlich sehr schwer abbilden in einem Department Store Grid. Wer ownt jetzt den Customer oder die Kundin? You know, who is it, the sales agent of the department for women's wear? Is it the sales agent for the department men's wear? Or, you know, that's like very complicated. Aber trotzdem gibt es auch super smarte Beispiele, wieso das funktionieren kann. Und ich finde, wer es ganz gut macht, because you asked me about maybe nice examples, ich finde, das macht sehr gut Breuninger und auch Mytheresa, weil auch in diesem ganzen After-Sales-Service, in dieser ganzen Customer-Experience, machen sie eine ganz coole Journey-Verlängerung, die wirklich sehr, sehr viel Sinn macht. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es vielleicht mehr oder weniger bei Kundinnen und Kunden passiert, die über ein bestimmtes Volumen spenden. I totally get this. You cannot have the same level of After-Service, you know, for everyone who just bought a candle. But still, there is a way to do this, obviously. Und es ist genauso wie beim Dating, you know? Nach dem ersten Rendezvous hat man einen guten Eindruck gemacht und wenn dann sich der Datingpartner nochmal meldet und sagt, hey, we had a great time together, I remember you like this and this and this, dann geht man halt noch eben zu einem weiteren Date oder so etwas. Oh man, of course. Es sei denn, man war komplett unhappy schon beim ersten Mal. Von vornherein war es kein Match, of course.
Julien, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Insights. Ich bin schon sehr gespannt darauf, welche Projekte in Zukunft von dir uns erwarten. Und ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Auch sehr, sehr gerne, Janis. Danke auch dir für die Zeit und für das Interesse. Wir können uns immer sehr, sehr gerne über alles unterhalten. Let me know when you're around Berlin or New York and come visit me.
Das war Mode-, Brand- und Retail-Consultant Julien Danoff. Und das war der TV-Podcast für diese Woche. Sie haben Fragen und Anregungen zum Thema Podcast oder eine Idee, wen Sie schon immer einmal bei uns hören wollten? Dann schreiben Sie uns an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Janis Hertel. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächsten Donnerstag.